Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Bei einigen Bildern und Kunstwerken, die wir sehen, haben wir irgendwie den Eindruck, dass sie eigentlich eher wegen des Namens des Künstlers als wegen des Bildes an sich verkauft werden. Für den Durchschnittsbürger sind da nur irgendwelche wirre Farbkleckse auf einer weißen Leinwand zu sehen. Und für das geübte Auge erschließt sich aber scheinbar in dem Kunstwerk eine vollkommen neue Welt. Aber es gibt nicht nur weiße Leinwände mit wirren Farbklecksen, sondern es gibt auch Leinwände mit nur einer Farbe allein. Keine große Kunst, sollte man meinen, aber es gibt Künstler wie Yves Klein, die sind mit solchen einfarbigen Gemälden weltberühmt geworden. Eins seiner wohl bekanntesten Bilder heißt Monochrom Blau. Und was soll ich sagen? Der Name ist Programm. Das Bild ist einfach Monochrom Blau. Und wenn man sich dieses Bild ansieht, dann stellt zumindest ich mir die Frage, ist das alles oder sieht irgendjemand anders vielleicht etwas anderes darin? Vielleicht liegt es aber gar nicht am Bild, sondern an meinem Blick darauf. Denn dieses Kunstwerk war zumindest einem der Käufer 18,4 Millionen Euro wert. Doch für uns Menschen bestehen nicht nur Bilder auf Leinwänden, sondern wir tragen auch Bilder in unseren Köpfen. Bilder von uns selbst und von anderen, Bilder von dem, wie es ist und auch von dem, wie es sein sollte und auch eben Bilder von der Zukunft. Und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass wir bei den Bildern, die wir von der Zukunft in unseren Köpfen tragen, wir wohl nicht zu oft zu Buntstiften greifen würden. Nicht Monochrom Blau würde dieses Kunstwerk heißen, sondern wohl eher Nach uns die Lehre oder Endzeit in Acryl. Wenn man dem kulturellen Durchschnitt entspricht, dann ist das Bild, das die Menschen von der Zukunft haben, richtig, richtig düster. Und solche düstere Zukunftsbilder sehen wir auch überall, auf Buchcovern, auf Streaming-Plattformen, Serienintros. Immer ist es dasselbe Motiv, ein Bild voller Ruinen, Schutt und Asche, abgebrannte Wälder, Staub in der Luft, eine verdunkelte Sonne, keine Vögel, keine Kinder. Keine Stimmen, eine dunkle Zukunft. Es ist heute fast schwer, einen Film zu finden, der kein dystopisches Szenario von der Zukunft zeichnet. Früher erzählte man in Filmen von Aufbruch, von Entdeckung, von Neugier. Selbst im Weltraum war irgendwie noch Abenteuer. Heute erzählen wir in Filmen oft von Überwachung, Kontrollverlust und irgendwelchen Systemen, die kollabieren. In Matrix zum Beispiel geht es um die Realität als Gefängnis. In Children of Men gibt es keine Kinder und somit keine Zukunft. In Black Mirror wird erzählt von dem Menschen, der sich selbst verrät. The Last of Us malt ein Bild von zerfallener Moral. Die Tribute von Panem erzählen von einem Spiel, bei dem Gewalt der Unterhaltung dient. Es ist immer dasselbe Bild. Es wird noch viel, viel schlimmer in der Zukunft. Man spricht auch von unserer gegenwärtigen Generation als Generation Krise. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Krieg in Europa, Klimakrise, Energiekrise, Inflation, Demokratiekrise, KI-Revolution und die Krise, die das vielleicht mal noch auslösen wird. Jugendbewegungen nennen sich letzte Generation. Schon dieser Name erzeugt irgendwie Endzeitstimmung. Schon 1972 veröffentlichte der Club of Rome den Bericht The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums. Ein Buch, das davon spricht, dass 50 Jahre nach seinem Erscheinen die natürlichen Ressourcen auf der Welt völlig erschöpft sein werden und vielen Menschen die Lebensgrundlage ganz einfach fehlt. Über 50 Jahre später wissen wir eigentlich, dass es nicht passiert, aber das Grundgefühl bleibt, die Zukunft wird düster. Im August 2024 titelte die Zeit mit dem Leitartikel »Unseren Kindern geht's nicht gut«. Dieser Artikel berichtet über den katastrophalen psychischen Zustand, den vor allem viele junge Menschen weltweit zeigen. Die Ängste und Depressionen nehmen immer weiter zu. Und solche Ängste sind zum Beispiel die vor wirtschaftlicher Instabilität oder auch die sogenannte Klimaangst. Wieder Zukunftsängste also. Wenn die Zukunft Angst macht, verändert es auch unsere Lebensentscheidungen. Und deswegen beschließen immer mehr Menschen aufgrund ihres negativen Blicks auf die Zukunft keine Kinder mehr bekommen zu wollen. Sogar Prinz Harry erklärte, er wolle aus Umweltgründen höchstens 2 Kinder bekommen. Kurz darauf erhielt er den Population Matters Award von einer Organisation, die sich für nachhaltige Bevölkerungsentwicklung einsetzt. Wer keine Kinder bekommen will, der hat kein positives Bild von der Zukunft. Der sieht ganz schwarz, denn Kinder sind die Zukunft in Person. Michel Foucault schrieb in seinem Buch Die Ordnung der Dinge, der Mensch wird vergehen wie ein Gesicht im Sand, das von den Wellen weggespült wird. Dieses Bild beschreibt so exakt das Zukunftsbild einer ganzen Generation, das Bild von weggespültem Leben. So viel Schwere liegt darin. Martin Seligmann gilt als Begründer der sogenannten positiven Psychologie und einer seiner maßgeblichen Konzepte über den sogenannten erlernten Optimismus läuft auf einen Gedanken zu. Wer ein gesunder und zufriedener Mensch sein will, der muss ein positives Bild von der Zukunft haben. Wer gut durch dieses Leben kommen will, der braucht ein positives Bild von der Zukunft. Wer zum Beispiel einen Marathon läuft, sich in der Gegenwart, also in der Anstrengung befindet, der braucht ein Bild von dem Ziel, das ihn erwartet. Wer ihn erwartet, in die Arme schließt, welches ISO-Getränk er trinkt, welchen Riegel er isst und wer das erreichte Ziel auch mit einem feiert. Wer ein positives Bild hat von dem, was ihn erwartet und auch worauf er zusteuert, der kann im Hier und Jetzt auch gewinnbringend leben. So vieles von dem, wie wir heute leben, hat damit zu tun, wie wir von der Zukunft denken. Darüber verständigen wir uns in den Geschichten, in den großen Erzählungen und eine positive Geschichte der Zukunft ist uns gegenwärtig, so glaube ich, fast gänzlich abhanden gekommen. Und es gibt jetzt unterschiedliche Methoden, wie wir mit diesen negativen Zukunftsbildern umgehen. Eine Möglichkeit, und darin flüchten sich wirklich viele, die ist der Pessimismus. Es ist wirklich sehr, sehr leicht, ein Pessimist zu sein, was die Zukunft angeht, denn Pessimisten können sich immer über alles ärgern und müssen rein gar nichts tun. Sie können die Füße hochlegen und jammern und das war's. Eine andere Möglichkeit, wenn man ein negatives Zukunftsbild hat, ist aber der Eskapismus, die Flucht. Wenn die Welt dunkel wird, ist Flucht verführerisch, in den sozialen Medien durch perfekte Lebensscrollen, Stunden mit Computerspielen oder Binge-Watching auf Netflix verlieren. Wenn man wirklich schwarz sieht, was die Zukunft angeht, dann finde ich es Eskapismus auch immer mal wieder verständlich. Eine dritte Möglichkeit ist es, und diese Versuchung, würde ich sagen, liegt uns im Schwabenland besonders nahe, ist die Versuchung, in die Vergangenheit zu blicken und zu sagen, früher war alles besser. Früher waren die Sommer noch richtige Sommer und die Winter noch richtige Winter. Früher hat es noch geschneit bis Ostern. Früher waren die Kinder noch höflich. Früher haben sie Christ Gott gesagt. Früher hatte die Jugend noch richtig Respekt. Früher waren die Preise noch normal und man konnte sich noch etwas leisten. Früher war Politik noch verlässlich. Früher war die Kirche noch voll. Früher war einfach alles besser. Aber ganz ehrlich, demjenigen, der das heute sagt, dem will ich einmal die Frage stellen, wann genau war das denn? Wann genau war denn alles besser? Wann genau waren denn die goldenen Zeiten, von denen immer alle schwärmen? Wahrscheinlich gab es sie nie. Und bei all den Versuchen, mit unserem dunklen Blick auf die Zukunft klarzukommen, drängt sich letztlich doch die Frage auf, wovor haben wir so schreckliche Angst? Vielleicht ist dieses Schwarzsehen, was die Zukunft angeht, nicht nur reine Hysterie. Vielleicht beschreibt es auch ganz ehrlich unser ehrliches derzeitiges Lebensgefühl. Wir haben Angst. Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst davor, was passieren wird, wie alles ausgeht, Angst, weil wir überfordert sind. Und auch Angst davor, dass wir mal nicht mehr alles tragen können. Und vielleicht ist das die treffende Diagnose. Nicht nur Krise, sondern Angst. Und wenn wir Angst haben, wovor denn dann genau? Ist es wirklich die Klimakrise, die Krankheit oder der Krieg? Oder haben wir vielleicht Angst, dass niemand mehr die Geschichte hält? dass am Ende nur Chaos bleibt und wir alleine sind in einem Universum, das sich rein gar nicht um uns kümmert. Vielleicht ist unsere Angst aber auch so groß, weil wir merken, dass wir nicht für Gleichgültigkeit geschaffen sind. Und faktisch leben wir auch nicht so, als ob wirklich alles bedeutungslos wäre. Wir leben ja weiter, wir bauen, wir lernen, wir lieben, wir forschen und wir landen nicht an dem Punkt, wie Albert Camus, dessen einzig wirkliche ernste Frage im Leben es war, ob und warum das Leben es eigentlich wert ist, geliebt zu werden. Ja, warum eigentlich? Warum pflanzen wir Bäume, unter deren Schatten wir nie sitzen werden? Warum bringen wir Kinder zur Welt, obwohl wir sie nicht vor allem schützen können? Und warum kämpfen wir gegen Ungerechtigkeit, wenn das Böse am Ende scheinbar siegt? Selbst der größte Pessimist plant noch seinen nächsten Tag. Und selbst der Zyniker, der über alles schimpft, stellt sich am Abend noch eine warme Mahlzeit auf den Tisch. Warum, wenn scheinbar alles schwarz ist? Ich behaupte, weil wir gar nicht anders können. Der Mensch ist und bleibt ein Zukunftswesen. Wir leben nicht nur im Jetzt, wir leben auch auf etwas hin. Der Philosoph Ernst Bloch hat es in seinem monumentalen Werk Das Prinzip Hoffnung ganz deutlich so benannt. Bloch war kein Christ und dennoch sagt er, der Mensch lebt vom noch nicht. Nicht von dem, was abgeschlossen und fertig ist, sondern von dem, was noch offen ist. Bloch spricht vom Vorschein, von der Ahnung im Menschen auf eine bessere Welt, die noch nicht da ist. Hoffnung ist für ihn keine religiöse Schwärmerei und keine fromme Vertröstung. Sie ist eine Grundstruktur unseres menschlichen Bewusstseins. Wir sind Wesen, die über sich hinausdenken, die sich ein besseres Morgen vorstellen und die Unrecht nicht einfach hinnehmen. Wir können gar nicht anders, als auf irgendetwas hinzuleben. Deshalb ein erster Punkt. Wie wir über die Zukunft denken, prägt, was wir heute tun. Wenn ich glaube, dass alles den Bach runtergeht, dann investiere ich rein gar nichts mehr und ziehe mich zurück. Wenn ich naiv optimistisch bin, dann werde ich leichtsinnig und verdränge das, was ist. Wir müssen die Zukunft weder schwarz noch rosarot sehen. Die Bibel sieht sie erstaunlich realistisch. In der Bibel findet sich keine Schönfärberei. Sie erzählt ehrliche Geschichten davon, was Menschen erlebt haben. Von Scheitern und Verrat, von Kriegen und Hungersnot, von Menschen, die versagen und Königen, die scheitern. Und von einer Zukunft, die nicht immer rosig ist. Aber die Bibel spricht auch von dem Wagnis, sich auf einen einzulassen, der eine Zukunft für uns in seinen Händen hält. Auf einen Gott, der spricht, ich halte die Geschichte und diese Welt. Aber es bleibt ein Wagnis, sich auf ihn einzulassen. Hoffnung auf eine mögliche Zukunft ist immer auch ein Wagnis. Es ist das Wagnis, Gott mehr zuzutrauen als das Dunkel, das scheinbar um sich greift. Ein zweites. Als Christin glaube ich, diese Welt gehört nicht dem Chaos, nicht dem Zerfall und nicht dem Untergang. Es ist Gottes Welt. Er hat sie geschaffen, er hat sie nicht abgeschrieben und er hat noch etwas mit ihr vor. Deshalb denk nicht zu klein von Gott und auch nicht zu schlecht vom Menschen, denn der Mensch ist nicht nur Problem, er ist auch Ebenbild und Gott gibt die Menschen hier und seine Welt nicht auf. An Weihnachten feiern wir, Gott ist in diese Welt gekommen, das heißt, diese Welt ist ihm nicht egal. Er bleibt nicht auf Distanz irgendwo oben über den Wolken, er ist nicht reiner Beobachter, sondern Gott wird Mensch. Er ist der Autor, der seine Geschichte betritt und in ihr mitspielt. Am Kreuz trägt er das Dunkel. An Ostern hat er es überwunden und er sagt uns damit, es geht weiter und es gibt eine Zukunft. Ein dritter Punkt. Welche Möglichkeit gäbe es denn, so hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken? Das erste wäre der naive Optimismus. Da gibt es diese Form von naivem Optimismus, die sagt, oh, das wird schon und das klingt wirklich freundlich und gut gemeint, aber es ist auch eine Art Selbstberuhigung. Naiver Optimismus schaut nicht genau hin, blendet auch manchmal das aus, was unbequem ist und fällt in sich zusammen, sobald es unbequem wird. Weil naiver Optimismus eine Stimmung ist und kein Standpunkt. Dann gibt es als zweites noch den trotzigen Wunsch, den Menschen, der sich hinsetzt wie ein Kind, die Arme überkreuzt, auf den Boden stampft, sagt, ich will trotzdem hoffen. Und das ist aller Ehren wert und wirklich mutig. Es ist ein Willensakt. Aber dann hängt alles an mir. Dann ist mein Wille, mein Entscheiden. aber auch meine Kraft ist es, von der die Zukunft abhängt. Doch reicht mein Wille aus? Wenn die Wirklichkeit härter ist als mein Wille, dann wird Hoffnung schnell zur Erschöpfung. Das dritte wäre die begründete Hoffnung. Das griechische Wort Elpis wird im Neuen Testament mit Hoffnung übersetzt, aber damit ist keine vage Wunschvorstellung gemeint. Vielmehr bedeutet es eine sichere, konkrete Erwartung des Guten. Also nicht, es wird schon irgendwie oder mal schauen. So reden wir ja oft, ich hoffe, das Wetter wird gut, dann kann es aber auch anders kommen. Nein, Elpis, diese Hoffnung ist anders. Es meint eine sichere, konkrete Erwartung des Guten. Nicht, weil ich optimistisch bin oder weil es mein Wille ist, sondern weil Gott bereits gehandelt hat. Begründete Hoffnung fragt, was ist der objektive Grund dafür, dass die Zukunft nicht pechschwarz aussieht? Nicht, was wünsche ich oder was fühlt sich tröstlich an, sondern was ist real? Christliche Hoffnung ist keine Projektion, sondern eine Reaktion auf ein Ereignis, und das ist die Auferstehung. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist der Tod nicht das Letzte, dann ist Zerfall nicht endgültig, dann hat das Dunkle nicht gewonnen. Ein letztes. Die Bibel malt auch ein Bild von der Zukunft. Nicht schwarz, nicht grau, nicht staubig. Sie endet nicht mit Ruinen, sondern mit einer Stadt. Eine neue Erde, ein neuer Himmel, eine Stadt, die vom Himmel herabkommt. Keine verlassene Metropole, sondern das neue Jerusalem. Goldene Straßen, offene Tore, ein Strom des Lebens, klar wie Kristall. Vielleicht sehen wir heute noch die Zerstörung, aber Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Vielen Dank.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!